In the 60s, it was free your hair, free your sex, free the women, free the black people, free nature. Today, only Free FM.
Ja, bei uns ist jetzt Sonja Putz zu Gast und die ist von der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm und ist auch vielleicht euch schon bekannt, weil die auch den Weltfunk öfter mal machen. Und ja, Sonja ist auch selbst schon viel in der Welt rumgekommen und erzählt uns heute etwas bisschen von ihren Reisen. Hallo Sonja, schön, dass du da bist.
Hallo ihr zwei.
Ja, wo warst du denn schon überall?
Ja, in Europa rundum. In früheren Jahren, also in meiner Jugend, eher Marokko, Portugal, Südspanien. Und später dann Indien, Nepal und vor kurzem war ich wieder in Indien, um zu sehen, wie sich das alles verändert hat. Ja, und ansonsten, die letzten Jahre habe ich mich dann doch auf Europa beschränkt, solange ich kleinere Kinder hatte, ist dann doch einfacher, in Europa zu bleiben. Aber jetzt geht's wieder auf.
Und wie sehen deine Reisen denn aus? Also was machst du denn dann dort? Liegst du am Strand oder was unternimmst du dort, wenn du unterwegs bist?
Ja, da muss man jetzt unterscheiden, würde ich sagen, zwischen Urlaub machen und Reisen. Das ist ein großer Unterschied. Reisen ist anstrengend. Und wenn man einfach entspannen will und alle Viere gerade sein lassen will, würde ich vorschlagen, zu Hause bleiben, am Baggersee gehen oder in den eigenen Garten legen, weil das ist Urlaub. Und also für mich käme auf gar keinen Fall in Frage, eine Pauschalreise zu machen, wo ich dann jeden Tag auf demselben Strand liege und sich das Abenteuer darauf beschränken würde, am Abend den Italiener auszuwählen, beziehungsweise welche Luftmatratze kaufe ich. Für mich ist Reisen sich auf was ganz Neues einlassen, überhaupt keine Bedingungen zu stellen, die Dinge akzeptieren, wie sie sind, ob das mir gefällt oder nicht. Das dauert dann auch ein paar Tage, bis man das so akzeptieren kann, dass das nicht immer so läuft, wie man es gerne hätte. Das sind wir da ja sehr verwöhnt. Und für mich ist das eigentlich das Spannendste, was man überhaupt machen kann. Sich wirklich auf Land und Leute einlassen. Also ich habe da auch keine konkreten Vorstellungen, was da jetzt passieren soll in dem Urlaub. Ich setze mir wohl ein paar Fixpunkte, was ich sehen möchte, wo ich hinkommen möchte. Aber dann noch nicht mal strenge Begrenzungen beziehungsweise vorher schon alles durchorganisieren, welcher Zug, welches Hotel, sondern sich dann treiben lassen. Und dann schauen, wo man hinkommt und was passiert. Und das hat bisher eigentlich ganz wunderbar funktioniert. Also meine letzte Reise, muss ich allerdings hinzufügen, war etwas anders, weil mein Sohn jetzt für über ein Jahr in Kalkutta ist. Mein jüngerer Sohn, der studiert da. Und das war insofern organisiert, weil ich nur 3 Wochen Zeit hatte. Und ich wollte dann eben auch noch andere Orte aufsuchen in Indien. Und, aber selbst, wir haben dann immer von Ort zu Ort organisiert. Also nicht, dass von hier aus war lediglich der Flug. Ich wusste, wann ich ankomme, das war alles. Und dann, ich meine, mittlerweile mit Internet ist das natürlich alles sehr viel einfacher geworden. Da kannst du die Hotels ja anschauen, beziehungsweise, es hört sich jetzt hochtrabend an, Hotels, Guesthouses, sagen wir mal. Und wir haben immer prächtige Unterkünfte gefunden, ohne dass da irgendwas vorgebucht ist. Und man muss dann halt auch flexibel sein, alle Transportmöglichkeiten nehmen, die es gibt. Und gerade Zugtickets, das ist dann ein Abenteuer, dass du überhaupt eins kriegst. Also das ist, es gibt so Kontingente dann zum Beispiel in Indien für Touristen. Ja, da musst du aber an einen speziellen Ort, den musst du erstmal finden, der ist irgendwo dann in der Innenstadt und dann wartest du einen halben Tag. Und wenn du Glück hast, kriegst du ein Zugticket. Und das ist aber dann wiederum ein Glücksfall, dass dein Platz, der eigentlich reserviert ist, frei ist. Ja. Also man erlebt da auch wirklich einfach Abenteuer und wenn man da offen rangeht, entwickeln sich da ganz spannende Sachen. Mhm. Drum, also ich fände es sehr langweilig, so organisiert zu reisen, weil eigentlich passiert da nicht viel. Mhm.
Und was würdest du sagen, war deine bisher schönste Reise, die du gemacht hast, so von den Eindrücken her?
Das kann ich eigentlich ganz schwer sagen, weil jede Reise für sich ganz besondere Qualitäten hatte. Es gibt für mich keine schönste Reise. Also es gab tolle Städtereisen, es gab tolle Erlebnisse in Marokko, im mittleren Atlas an Gastfreundschaft. Und die letzte Indienreise war insofern grandios, weil ich das erste Mal mit meinen erwachsenen Söhnen gereist bin. Und das ist ja nochmal ein anderes Erlebnis, weil früher war ja ich die schauen musste, dass das klappt. Und jetzt hat sich das umgedreht. Ja. Und ich konnte mich da einfach zurücklehnen und mich irgendwie drauf verlassen, dass die das gut machen. Und das hat auch wunderbar geklappt. Also das war nochmal ein anderes Erlebnis.
Hast du auf deinen Reisen schon mal irgendwas erlebt, was dich besonders geprägt hat?
Ja, durchaus. Meine erste Reise nach Indien, das hat mich fürs ganze Leben geprägt. Also ich war damals 19 und ich hatte nie mehr Existenzängste. Wenn die vorher auch nur im Ansatz da gewesen wären, so über Erziehung und du musst schauen, wo du bleibst und Vorsorge und was weiß ich. Und dann stehst du im wirklich armen Viertel von Delhi, in Bahagansch, und dann siehst du, wie Millionen und Abermillionen von Menschen leben und überleben. Und dann wusste ich, dass ich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung zu Hause mit meinen Obstkisten im Paradies lebe. Und das Gefühl habe ich eigentlich immer beibehalten, dass das gerade Menschen, ich sag immer, aus der Komfortzone, in der wir hier leben, nicht rausgehen, die entwickeln da Vorstellungen und Ängste, weil die überhaupt nicht wissen, wie der Rest der Welt lebt. Und es führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber gerade diese Berührungsängste auch mit den ganzen Flüchtlingen, die jetzt zu uns kommen, ja, das ist, weil die Menschen noch nie in diesen Ländern auch waren und für die sind das größtenteils irgendwelche Exoten, die irgendwas wollen von uns oder sich eben auch noch nie mit der Religion beschäftigt haben und nur Bedrohung sehen, immer die Ängste, die dann da auch gut geschürt werden. Ja. Ich meine, ich habe mich viel in muslimischen Ländern bewegt, ja, und ich kann nur sagen, ich bin immer prächtigst aufgenommen worden. Mir hat nie jemand gefragt, ob ich Katholikin oder Buddhistin oder was auch immer bin. Das war vollkommen uninteressant. Ja. Jetzt wird immer die Religion so vorn dran gestellt, bevor man überhaupt fragt, wie alt ist denn der? Oder wo kommt denn der her? Was hat denn der für Religion? Ja, ich meine, das hat sich so zugespitzt die letzten Jahre. Also wie ich jung war, ich meine, wir hatten es da wirklich in vielen Fällen besser, weil da gab es keine, sage ich jetzt mal, Länder, wo du von Haus aus schon gesagt hast, ob das jetzt der Iran ist, ob das Pakistan ist, ob das Afghanistan ist, da sind wir mir durchgefahren. Ja. Das ist halt, kann man sicher machen, aber du hast natürlich eine ganz andere Angst, wenn du in solche Länder gehst. Ja. Und bei uns, ich meine damals, das war ja bevor die Russen einmarschiert sind in Afghanistan, wunderbare Länder. Also ich persönlich war nicht in Afghanistan, muss ich dazu sagen. Mein damaliger Lebensgefährte war dort. Damals gab es immer so Konvois, die haben alte Mercedes damals hieß das noch Persien, über Afghanistan, Pakistan nach Persien gefahren. Ja. Die wurden dann da unten verkauft für viel Geld und sie haben 2000 Mark gekriegt und das war der Start für die Indienreise. Dann waren sie ja schon in Persien und war sie ja nicht mehr weit. Ja. Mhm. Das ist halt unvorstellbar, solche Dinge. Mhm. Und wir sind mit sehr viel weniger Angst an die Sachen rangegangen, habe ich das Gefühl. Weil so die erste Reise, große Reise, die ich unternommen habe, war mit wirklich so ungefähr mit Taschengeld, weil damals bin ich nur in die Schule gegangen. Und dann sind wir und so ungefähr, was machen wir in die Sommerferien? Und dann sind wir nach Marokko getrampt. Und ich meine, was das heißt, haben wir erst unterwegs gemerkt, dass das verdammt heiß ist. Aber in einer Woche waren wir in Marokko. Wir waren in Marokko, ohne dass wir haben halt ein bisschen Brot gekauft, ein bisschen Tomaten und Obst und Wasser und dann waren wir nach einer Woche in Marokko. Das Einzige, was wir hatten, war, wir hatten Straßenkarten, dass wir gewusst haben, wo wir uns hinstellen müssen. Also, und das vermisse ich heute bei jüngeren Leuten sehr, dass sie die überhaupt noch auf was einlassen, ne, dass die sagen, es wird ganz viel geplant, also alles muss irgendwie durchgeplant sein. Und ich meine, von wegen, da jetzt irgendwie mit Handy orten, wo bist du überhaupt? Wir haben das alles nicht. Ja? Wir haben uns da haben verschollen irgendwo in Südfrankreich. Wir wussten überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Hat uns irgendwo rausgeschmissen. Und dann, ja, wo haben wir denn jetzt? Ich meine, halt wird dein Handy zücken und schauen, wo sind wir denn? Und wie komme ich da jetzt weiter? Ja? Aber das auf der anderen Seite prägt auch sehr stark, weil, wie gesagt, du hast viel weniger Angst. Du merkst, dass du eigentlich überall durchkommst. Und da ist mir wirklich überall sehr, sehr freundlich aufgenommen worden sind. Dann hast du sogenannten Fremden gegenüber viel weniger Berührungsängste, weil wir waren ja so oft die Fremden. Und man hat uns immer gut behandelt.
Also würdest du jedem mal empfehlen, vielleicht sowas mal auszuprobieren, also ohne geplanten Flug oder Zug einfach mal in ein anderes Land zu reisen? Also wenn es auch nur
also, das sind Erfahrungen, dass, wenn du dich dann, wie gesagt, einfach darauf einlässt, dich irgendwo einfach hinsetzt und schaust, was passiert da und du nicht immer der Planende bist, der schon alles vorbestimmt, dann passieren da ganz interessante Sachen und Begegnungen auch mit Menschen. Und also ein Beispiel nur, das ist mir jetzt im Rheinfahren, ist mir das so eingefallen, wenn wir, sag ich jetzt mal, weit weggefahren sind, also wie, ja, sag ich jetzt mal Indien, also man Australien ist ja jetzt sehr in, man hört ja oft, dass junge Leute nach dem Abitur dann ein Auslandsjahr irgendwo machen, aber das wird ja schon 2 Jahre vorher geplant, so ungefähr, mit den Eltern noch mit. Das geht dann über irgendwelche Work-and-Travel-Agenturen und. Das wäre für uns unvorstellbar gewesen. Ja. Also ich meine, dass man dann unterwegs irgendwo arbeitet, ist ja vollkommen in Ordnung, ja, wenn das Geld ausgeht. Aber dass man in dieses Land fährt, um zu arbeiten, also dass das schon wieder so organisiert ist, dass du von daheim aus schon im Internet gesehen hast, wo du hinkommst. Ja. Und dass du schon wieder weißt, ich arbeite da jetzt von 9 bis 14 Uhr jeden Tag so ungefähr, wo schon wieder kaum mehr ein Raum ist, ja, für ich sag mal, für Abenteuer. Das ist ein bisschen schwach. Und das ist dieses große Sicherheitsdenken, das heute ist. Ich meine, wobei es meiner Erfahrung nach überhaupt keine Sicherheit gibt, aber es wird einem so vorgegaukelt. Ja? Da bist du sicher. Da kannst du hin, da kannst du nicht hin. Ja? So. Ich denke, einfach mal ausprobieren und das wird viele junge Menschen, glaube ich, wäre für viele befreiend, würde ich sagen. Ja, weil ich mache die Erfahrung, wenn ich so rumschaue, dass doch sehr viele Ängste haben. Ja. Wie geht das weiter? Wie geht es überhaupt weiter mit der Welt? Wie geht es mit mir weiter? Alle, die so jetzt Abitur oder Studium angefangen haben. Ja. Ganz große Unsicherheit da ist. Ja. Und gerade durch sowas kann man sich da schon selber sehr stärken. Ja. Dass du merkst, hey, ja, mei, wenn das nicht geht, dann mache ich was anderes. Ja. Und das lernt man auf Reisen.
Also, wenn du dann wieder zu Hause bist nach so einer Reise, wie schnell setzt da bei dir das Fernweh dann wieder ein? Oder hast du eigentlich immer Fernweh?
Das kann man jetzt so gar nicht sagen. Es ist mir diesmal sehr schwer gefallen, mich wieder einzugewöhnen. Das war, obwohl ich ja bloß 3 Wochen weg war, war mir auf einmal, ja, das kann man so gar nicht sagen, aber wie ich das erste Mal mit dem Auto wieder in die Stadt reingefahren bin, ich konnte es nicht glauben, wie diszipliniert ein Auto hinter dem anderen und bei Rot bleiben alle stehen und keiner hupt. Ich habe mir gedacht, alle geklont. Also es war so ruhig irgendwie und wenn du in Kalkutta warst, wo Rot eine Empfehlung ist, aber keineswegs da muss man jetzt stehen bleiben, so Sachen. Ich meine, es hat 2 Seiten, gell? Wie gesagt, Reisen ist sehr anstrengend. Und wenn ich jetzt aufstehe und wie heute Morgen einfach eine feine Dusche nehme, das ist schon auch sehr fein. Also man sieht dann auch, was wir eigentlich haben. Also man sieht es wieder bewusster, wo wir eigentlich leben. Was für ein Paradies wir leben. Oder dass man an den Wasserhahn geht und ein Glas Wasser holt, das du trinken kannst, ja? Also Fernweh habe ich im Moment überhaupt nicht. Also ich finde es im Garten prächtig, vor allem wenn es ein Wetter ist. Freue mich jetzt auf die Baggerseen in der Umgebung. Und ja, ich meine, vielleicht fahre ich nochmal nach Kalkutta runter, solange mein Sohn unten ist, weil das ist eine sehr spannende Stadt. Aber im Hinterkopf habe ich immer einfach auch die Ökobilanz. Das ist eine Katastrophe. Ich meine, wenn jeder einmal im Jahr so eine Reise machen würde, da können wir noch viel schneller einpacken.
Hast du dieses Jahr dann konkret momentan nicht mehr vor, dieses Jahr?
Also innerdeutsch, also ich fahre übernächste Woche. Aber das mache ich dann alles mit Zug, wohlgemerkt. Also was in Europa ist, mache ich mit Zug. Alles, was mit Zug möglich ist. Aber nach Indien mit dem Zug, ich meine...
Da braucht man eine Weile. Du
brauchst Zeit und Nerven.
Gibt es noch Länder, die auf deiner Liste stehen, sage ich mal?
Ja, zum Beispiel Tasmanien. Mhm. Meine Schwiegertochter kommt aus Tasmanien. Und alles, was ich da bisher gehört und gesehen habe und immer von den Schwiegereltern, die ja ständig drängen, ich muss da jetzt endlich mal kommen und mir das anschauen. Also das steht schon noch ganz oben auf meiner Liste und das ist halt verdammt weit. Ich meine, das ist doppelt so weit wie Indien. Und da möchte ich einfach länger Zeit haben, weil da wäre mir 3 Wochen viel zu kurz. Ja, da möchte ich dann wirklich, ich möchte jetzt einfach mal schauen, wann ich das Arbeiten aufhören kann. Und dann kann man sowas wieder verstärken. Also dann kann man einfach mal wieder bleiben. Ja. Und der Rest ist immer so ein bisschen ankratzen und reinschmecken und dann musst du wieder heim.
Ja. Was schaust du denn in Deutschland gern an, wenn du jetzt auch sagst, du willst vielleicht noch dieses Jahr wieder nach Deutschland? Wo gehst du denn da immer hin?
Immer, ich meine, wo ich Freunde habe, wo ich Verwandtschaft habe. Also meine nächste Reise ist jetzt zum Beispiel die holsteinische Schweiz. Das ist so 35 Kilometer von der Ostsee weg. Da wohnt eine alte Tante von mir und da habe ich jetzt die ganzen Bücher geerbt von der. Die ist in ein Altenheim gegangen und da muss ich mich jetzt drum kümmern. Die war Buchhändlerin und das Haus ist voll. Und jetzt muss ich da rauf und ein bisschen sortieren und schauen, dass die Bücher gute Nachbesitzer bekommen und einen kleinen Teil wieder mitnehmen. Ja, das ist jetzt ein Ziel. Dann bin ich gern in der Bodenseegegend, also 1-2 Mal im Jahr mindestens Lindau und Umgebung. Finde ich ganz prächtig, diese Ecke. Ich bin sehr viel in Passau, weil da stamme ich her. Da habe ich Verwandtschaft, Freunde, Vater. So, ja, in dem bewege ich mich dann.
Also hat Deutschland auch definitiv viel zu bieten.
Absolut, absolut. Also so abwechslungsreich wie Deutschland ist, also da muss man weit gehen. Und wie grün vor allem und wie viel Seen und mittlerweile relativ saubere Flüsse wieder. Ja. Also das hat einiges zu bieten. Man nicht umsonst fahren so viele Touristen nach Süddeutschland. Also da ist schon. Oder ein Biergarten, ein feiner Biergarten. Also das habe ich mal in Kalkutta immer gut. Da gibt es kein gescheites Bier. Kannst abhauen. Da habe ich dann auch keins mehr getrunken, weil das ist eine Farce. Da hast du dann Budweiser draufstehen und Tuborg, aber das wird in Lizenz gebraut und ist eine solch hässliche Blöre. Da hörst du das Bier drinnen auf. Also, das würde mir fehlen zum Beispiel. Ich meine, das hat was, oder? So ein lauschiger Biergehahn.
Oh ja.
Ja, also Deutschland hat durchaus seine Vorteile. Also, oder so ein freies Radio wird es. Da musst du auch weit suchen. Und unsere ganzen, ich meine, das führt jetzt ein bisschen weit, aber ich meine, aber von unserer Sendung her, die Rechte, die wir hier haben, die Möglichkeiten, die wir haben, da musst du weit gehen. Das darf man nicht unterschätzen. Also gerade ich arbeite ja seit langem eben in der Menschenrechtsorganisation und da bin ich immer wieder sehr froh über mein Herkunftsland. Ja, wenn du das hörst, was in anderen Ländern los ist und wie die kämpfen, dass sie überhaupt in etwa auf so ein Level kommen, wo wir sind. Ja. Und bei uns wird das so oft vergessen. Ja. Leider, leider. Und jetzt dass das alles erkämpft ist, was wir da haben. Und dass das kein für immer ist. Ja. Dass wenn man nicht daran arbeitet, dass das auch ganz schnell absackt. Ja. Das vergessen viele Leute. Ja, und eins möchte ich noch sagen, was für mich sehr erschreckend war, das ist mir das mal sehr, sehr bewusst geworden, weil Indien hat sich ja in diesen Jahren, seit ich das letzte Mal dort war, unglaublich entwickelt. Ich meine, die Schere geht so weit auseinander, wie man es sich nur vorstellen kann. Es ist alles parallel, also das ist nicht so, dass da irgendwo ein Slum ist, wo arme Leute leben, sondern wirklich parallel nebeneinander. Die einen leben auf dem Mittelstreifen vom 6-spurigen Highway. Und die anderen fahren mit dem neuesten BMW vorbei. Es ist alles da. Du kannst ums Eck in die Malls, in die klimatisierten Malls Rittersport kaufen. Du kriegst alles, wenn du das Geld hast. Und was da also ganz extrem für mich war, und das habe ich bei meiner damaligen Reise nicht so empfunden, wie wir Weiße fast als Stars angehimmelt werden. Das war krass, wie oft wir fotografiert wurden So, ne? Einfach, oh, mit Handy ist natürlich das heute jederzeit möglich, aber wirklich auch mit Bitte um Aufstellung, meine zwei Söhne und ich und Foto. Und dass die gesamte Werbung, die in diesen Luxus-Malls ist, weiße Models sind. Du wirst keinen einzigen Inder sehen, ob das Spielzeuggeschäfte sind, das sind weiße Kinder. Mhm. Und das war für mich wirklich, dass ich mir gedacht habe, geht's noch? Es waren ausschließlich Inder in dieser Mall. Und die Werbungen rundum, ich meine, das ist dann von Tommy Hilfiger bis Boss, bis was immer du dir vorstellen kannst, kriegst du mitten in Kalkutta mit weißer Werbung. Ja. Und du bist was Besonderes. Und wir haben sofort natürlich die weiten indischen Klamotten angezogen. Und was ziehen die Inder bei 44 Grad an? Enge Jeans, Anzüge. Ja. Also sie wollen sein wie wir. Da steckt sowas von drin, dass du von, du hast sowas von Bonus von Haus aus, bloß weil du weiß bist. Und es war manchmal so, mir war das so zuwider, auch von der Polizei her. Wir wurden immer durchgewunken. Ja. Schlangen von Menschen, hunderte von Hindus, die anstehen vor einem Tempel, um da reinzukommen. Wir, die einzigen Nicht-Hindus, die eigentlich gar nicht rein hätten dürfen, werden durchgewunken. Ihr müsst nicht warten. Ja? Ja, so. Oder an Plätzen zu sitzen, wo du eigentlich nicht sitzen darfst, was wir nicht wussten. Da kommt die Polizei immer den Schlagstock schwingend, alle Inder springen auf und wir, hä, was ist jetzt los und so. Und zu uns, eine Handbewegung nach unten, ihr könnt sitzen bleiben. Also, das ist sehr krass. Das war manchmal richtig beschämend. Ja. Also wir haben uns immer sofort bemüht, das gleich klarzustellen. Wir wollen keine Ausnahme. Und aber ich meine, du fällst in dem Viertel, wo mein Sohn da wohnt, da waren wir die einzigen Weißen. Ja. Da fällst du richtig auf. Also gehst auf die Straße und alle schauen. Ja. Ja. Also jetzt nicht, ich war nie eine Bedrohung oder so, ja. Aber so sofort, ja. Das ist schon krass, also, dass das so tief drin ist, das war mir nicht bewusst, also, dass wir Weiße besser sind, ja? In Lokale, ja. Überall. In die ganz normalen Lokale, wir sind sowieso nicht in die klimatisierten Noblen gegangen, in die ganz normalen Lokale, da wirst du sofort bedient, ja? Und wirklich, das ist krass, also, ja.
Also unglaublich interessant, was du alles zu berichten hast. Hast du zum Abschluss noch irgendwelche Tipps oder Empfehlungen für unsere Hörer? Gerade vielleicht, wie man eine Reise eben am besten ausnutzen kann.
Empfehlungen. Ich würde mal sagen, vorher ein bisschen informieren über das Land, natürlich. Ja. Am besten ein paar Brocken der Sprache lernen. Das mal gut. In Indien kommst du überall mit Englisch durch, das ist klar, aber es ist immer schön, wenn man Bitte und Danke sagen kann in dem jeweiligen, in der jeweiligen Landessprache. Das kommt immer gut. Und möglichst wenig Gepäck mitnehmen. Also wenn man so jetzt auf eigene Faust reisen will, kauft euch keinen großen Rucksack, ihr werdet es bereuen, weil ihr müsst es schleppen. Und man braucht wenig unterwegs. Also man kommt immer wieder an Plätze, wo man waschen kann. Und man merkt dann eigentlich, wie wenig das man wirklich braucht. Und ja, und Gesundheitsvorsorge würde ich sagen, lasst euch ja nicht verrückt machen. Ja? Von wegen, was man alles braucht, wenn man irgendwo hinfährt. Also natürlich erkundigen, haben da irgendwelche besonderen Krankheiten im Moment, ja, wo man Vorsorge treffen muss, aber diese ganze Prophylaxe irgendwie, ich habe viele Leute getroffen, die sehr krank waren von diesen Prophylaxen-Tabletten, ob das Malaria, Cholera, was weiß ich ist. Man muss natürlich in die Länder sehr darauf achten, dass man dann wirklich Hygiene einhält, also sich da wirklich dran halten und nicht meinen, ja, so also ein Glas Wasser geht schon, das geht gar nicht. Aber mittlerweile ist auch die medizinische Versorgung überall sowas von prächtig und die freuen sich, wenn ein Weißer kommt, weil der hat Geld. Also man wird da auch bestens versorgt und behandelt und die Pharmakonzerne sind überall, also du kriegst alles überall, du brauchst keine Schmerztabletten mitnehmen oder was auch immer, das kriegst du überall, wenn du nicht gerade in irgendeinem indischen Dorf bleiben willst, wo es das nicht gibt. Ich denke, also wie gesagt, wenig mitnehmen und Augen und Herz weit aufmachen und ja, Vorurteile zu Hause lassen und einfach mal schauen, was kommt. gut.
Danke, Sonja. Das war
ja, gerne.
Schön, dass du hier warst und uns das erzählt hast. Und das war Sonja Putz von der Tibet-Initiative Ulm. Und wir haben mit ihr über ihre Reisen geredet. Und nochmal herzlichen Dank.
Gerne.
Tschüss. Free.